Alle, die schon mal in einem Musical gewesen sind oder ein Theater besucht haben, die haben vielleicht diesen einen Punkt miterlebt, wo die Geschichte Auffahrt genommen hat, wo die Spannung immer größer geworden ist. Und mitten in dieser Kurve kommt auf einmal eine Krise. Und man weiß nicht mehr, wie wird die Geschichte weitergehen. Und man sitzt in den Reihen, das Herz schlägt, man ist neugierig, was wird jetzt gleich kommen. Und am liebsten wird man aufstehen und einmal einen Blick hinter den Vorhang werfen, oder? Und wir können uns das einfach vorstellen, zum Beispiel, wenn ihr schon mal beim König der Löwen Musical gewesen seid, ja, der große König der Löwen stirbt und man weiß nicht, was wird jetzt noch weiter passieren. Und wenn wir dann einmal hinter den Vorhang schauen würden, dann würden wir ganz viele verschiedene Sachen sehen. Wir würden zum Beispiel sehen, dass die Geschichte ganz nach dem Plan von dem Autor verläuft, dass alles unter Kontrolle ist und wir würden sehen, dass die Geschichte sich auch zum Guten wenden wird. Und wir werden heute in unserem Predigttext eine Situation vorfinden, wo eine ähnliche Krisensituation vorhanden war. Es war nämlich das Jahr, welches vermutlich eins der größten Krisen für die Juden gewesen ist. Es war das Todesjahr des Königs Ussia. In 2. Chronik 26 lesen wir seine Geschichte niedergeschrieben und da lesen wir, dass er 16 Jahre alt war, als er König wurde und, das müsst ihr euch mal vorstellen, er war 52 Jahre lang König. 52 Jahre. Wenn wir das vergleichen, Angela Merkel, die war 30% davon in ihrer Amtszeit. Und jetzt geht noch mal einen Schritt weiter, er war nicht nur 52 Jahre lang König, er war auch noch ein guter König. Er war der König schlechthin. Er suchte Gott und Gott schenkte ihm Gelingen. Er bezwang extrem viele Feinde, hat Länder gewonnen. Er wurde bis nach Ägypten ein gefürchteter großer König. Er baute Türme, hatte viel Vieh, er hat Brunnen gegraben und Wasser ist extrem kostbar, wie wir wissen. Ja, er ließ sogar Maschinen bauen von seinen Technikern. Maschinen, die zum Beispiel Pfeile verschießen konnten. Für uns klingt das so selbstverständlich, aber damals war das eine Neuheit. Er hatte einen riesen Kriegsherr und der König war einfach kein schlechter König, 52 Jahre lang. Die Juden lebten in Saus und Braus, es hat ihnen nichts gemangelt. Sie waren erfolgreich, die Wirtschaft lief auf Hochtouren, niemand musste sich Sorgen machen, die Feinde konnten ihnen nichts antun. Aber dann lesen wir, wie bei den meisten Königen, eine Wendung. Die lesen wir auch in 2. Chronik 26, Vers 16, und da steht, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam, und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Und dann weiter in Vers 21, und der König Ussia war aussätzig bis zum Tag seines Todes, und er wohnte in einem Krankenhaus als Aussätziger, denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen. Und Jotham, sein Sohn, war über das Haus des Königs und richtete das Volk des Landes. Was für eine Krise. Wir müssen uns das mal vorstellen, das Volk Israel oder die Juden haben ihre ganze Hoffnung auf diesen einen König gesetzt. Und jetzt ist dieser König aussätzig wegen einer Sünde. Er wollte im Haus des Herrn opfern, obwohl er kein Priester war. Nun weiß Jesaja in unserem Predigttext, dass der König nicht mehr lange leben wird. Er sieht, dass das Volk auf den Höhen opfert, was sie nicht tun sollten. Das lesen wir in 2. Könige 15, Vers 4. Und wir können uns gut vorstellen, wie sich Jesaja gefühlt hat. Und in diese Situation offenbart sich Gott ihm und gewährt ihm einen Blick hinter den Vorhang. Und so lautet auch der Predigttitel heute, ein Blick hinter den Vorhang. Und wir wollen heute mit Jesaja einen Blick hinter den Vorhang machen. Und wir werden drei Punkte entdecken, wenn ihr mitschreiben wollt. Der erste Punkt ist, Gott orchestriert. Orchester, daher könnt ihr euch das Wort ableiten, orchestriert. Das heißt, er hat die Geschichte niedergeschrieben. Das lesen wir in den Versen 1 bis 4. Der zweite Punkt ist, der Mensch reagiert. Das lesen wir dann in Vers 5. Und den letzten Punkt, zum Dienst korrigiert. Das lesen wir in den Versen 6 bis 8. Und am Ende der Predigt sollt ihr genau eine Sache verstanden haben. Eigentlich relativ simpel. Ein richtiges Verständnis von Gott und Mensch führt zu hingegebenem Dienst. Ein richtiges Verständnis von Gott und Mensch führt zu hingegebenem Dienst. Und jetzt möchte ich den Predigttext lesen, dann spreche ich noch ein kurzes Gebet und dann steigen wir ein. Im Todesjahr des Königs Uzzia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Der erste Punkt, den wir uns anschauen: Gott orchestriert. Bevor wir den Text jetzt versuchen zu verstehen, eine Information, die wichtig ist für diese Art von Text. Das, was wir hier vor uns haben, ist eine Vision, die Jesaja bekommen hat. Und eine Vision ist nicht einfach nur ein Traum, es ist mehr als ein Traum, aber es ist auch nicht die Realität, es ist ein bisschen weniger als die Realität. Und wir können uns das gut vorstellen, ja, wie so einen von Gott gegebenen Film, einen gottinspirierten Film, den Jesaja gesehen hat. Und bei Visionen ist es oft so, dass die Autoren das, was sie erleben, versuchen, in ihnen bekannten Worten wiederzugeben. Dasselbe sehen wir dann auch bei, Jesaja, bei Hesekiel und auch bei Johannes dann in der Offenbarung. Und im Alten Testament war das so, dass die Bundeslade den Thron Gottes symbolisiert hat. Wenn die Herrlichkeit des Herrn nämlich auf der Stiftshütte oder den Tempel kam, dann hat sie symbolisch auf dieser Bundeslade geruht. Wir wissen natürlich, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, weil er allgegenwärtig ist. Es war symbolisch, dass Gott auf die Stiftshütte gekommen ist. Und jetzt schaut mal in Vers 1, da lesen wir: Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Jetzt sieht Jesaja ihn nicht nur symbolisch auf der Bundeslade, sondern er sieht den Herrn hoch erhöht auf dem höchsten Thron. Es sind ihm bekannte Worte, die er hier verwendet. Es ist nicht nur die Bundeslade, wo er ihn sieht. Er sieht ihn auf den höchsten Thron, wie wir auch bei uns in der Schriftlesung gesehen haben, dass Gott über der Erde thront. Und das ist dieser extreme Kontrast, der hier sichtbar wird, während nämlich alles den Bach unterzugehen scheint, weil der große König, der Hoffnungsträger schlechthin stirbt. Während die Gottlosigkeit zunimmt, während das Volk falsche Opfer bringt und Jesaja völlig verzweifelt ist, was sieht er da? Er sieht Gott, der thront über dem Kreis der Erde, wie wir in der Schriftlesung gesehen haben. Gott sitzt auf dem Thron, er ist es, der orchestriert. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das für Jesaja gewesen sein muss? Ich glaube, es fällt uns schwer, das uns vorzustellen, weil wir haben nicht so einen großen König über uns gehabt, der so viel Erfolg für das Land gebracht hat. Aber das war wirklich extrem für die Juden. Und so lesen wir weiter im Text, dass seine Säume oder seine Schleppen den Tempel erfüllt haben. Nun, was bedeutet das? Auch hier müssen wir verstehen, Jesaja gebraucht hier Worte, die für die Menschen total verständlich waren. Und für die Menschen in der Zeit war es eben klar, je länger der Saum eines Gewandes war, desto mehr Macht hatte der König. Jesaja beschreibt hier dann also, dass die Säume den ganzen Tempel erfüllt haben. Das heißt, Gott ist wirklich der König schlechthin, verglichen mit Uzzia. Und das ist ein extremer Trost für Jesaja gewesen. Und mit einem Mal, mit einem Moment wird dieser Blick von der Gottlosigkeit der Nation weggelenkt auf den, der die Geschichte wirklich in seiner Hand hält. Er ist der, der das Skript zu Ende geschrieben hat. Egal, welche bösen Überraschungen auf uns zukommen, egal, welche bösen Überraschungen auf Jesaja zukamen, er ist es, der auf dem Thron sitzt. Die Geschichte kann den Schreiber der Geschichte nicht überraschen. Das müssen wir unbedingt verstehen, auch in unserer Zeit. Und auch in einem Orchester ist es so, dass der Dirigent Herr über die unangenehmen Paukenschläge ist. Für den Zuhörer kann es mal überraschend sein, dass da ein Paukenschlag mitten im Musikstück kommt. Aber der Dirigent, der ist Herr über die Paukenschläge. Er dirigiert den Chor. Und so lesen wir das in unserer Schrift, haben wir das in der Schriftlesung gelesen, Jesaja 40, Vers 13. Wer hat den Geist des Herrn gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? Die Antwort? Natürlich niemand. Auch kein Ussia. Auch kein Biden. Auch keine Angela Merkel. Niemand ist Gottes Ratgeber gewesen. Gott ist der Herr über die Geschichte. Und jetzt schaut mal weiter in die Verse 2 und 3. Da lesen wir, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. R.C. Sproul hat was sehr Spannendes dazu gesagt. Er hat nämlich die Feststellung gemacht, immer wenn Gott Wesen erschafft, dann erschafft er sie so, dass sie in ihrem Lebensraum überleben können. Ich habe ein Beispiel für euch, Kinder. Wer kennt einen Bombardierkäfer? Kennt niemand, ne? Ja, kennt jemand? Cool. Wenn ihr das nicht kennt, dann googelt das mal oder beauftragt eure Eltern damit. Das ist richtig spannend. Also diese Bombardierkäfer, die haben so ein Gemisch in ihrem Hinterleib. Und zwar sind da 2 Stoffe drin. Und wenn sie angegriffen werden von Ameisen oder von anderen Insekten, dann ist es so, dass die haben einen Abwehrmechanismus und dann kommen diese 2 Gemische, die in einem Körper sind, kommen an die Luft und vermischen sich und werden zu einem 100 Grad heißen Gemisch. Das ist absoluter Wahnsinn. Das kann sich niemand ausdenken. Aber Gott hat es so gemacht, dass diese Tiere so überleben können. Und das kann sich auch nicht durch Zufall entwickelt haben, weil die wären ja schon längst gestorben. Eine kleine Randnotiz. Das heißt, wenn Gott etwas erschafft, dann schafft er die Menschen oder die Tiere so, dass sie in ihrem Lebensraum überleben können. Und genauso hat er auch uns Menschen geschaffen. Er hat uns erschaffen, er hat gesagt, von allen Dingen darfst du essen, außer von diesem einen Baum. Ja, super. Er hat den Menschen den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Er hat die Ehe eingesetzt. Er hat uns alles gegeben, was wir benötigen, um auf dieser Erde zu überleben. Nur 2 Beispiele, es gibt noch viele weitere. Aber wir halten fest, wenn Gott etwas erschafft, ja, dann gibt er seinem Geschöpf die besten Voraussetzungen, in dem Lebensraum zu überleben. Und jetzt hat er diese Engel erschaffen und er hat sie so erschaffen, dass sie in seiner Gegenwart überleben können. Sie singen dieses Lob, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Er hat sie so erschaffen, dass sie die besten Voraussetzungen haben, um vor seinem Thron zu leben und diesen Auftrag auszuführen, den sie bekommen haben, nämlich ihn zu anbeten. Und jetzt können wir die Frage stellen, wie heilig ist Gott? Ganz einfach, er ist so heilig, dass er Engel erschafft, die mit 2 Flügeln ihr Angesicht verdecken müssen. Er hat Engel erschaffen, die mit 2 Flügeln ihre Füße bedecken müssen. Und er hat Engel erschaffen, die mit 2 Flügeln dienend vor seinem Thron hin und her fliegen und dieses ewige Lied hin und her in einem Wechselgesang singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Hin und her, die ganze Zeit. Wie heilig ist Gott? So heilig, dass er Wesen erschaffen hat, die zu diesem Zweck vor seinem Thron hin und her fliegen und dieses Lied singen. Jetzt müssen wir aber einmal kurz stehen bleiben. Wer sich an meine letzte Predigt erinnert, der weiß noch ungefähr, was heilig bedeutet. Ich will noch mal kurz diesen Exkurs machen, weil daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Heilig bedeutet ganz stumpf abgesondert sein. Und das heißt ganz praktisch, diese Bibel hier, die unterscheidet sich wahrscheinlich von allen anderen Bibeln hier, ganz einfach, weil sie für mich abgesondert ist. Da steht mein Name drin, da sind meine Markierungen drin, meine Notizen drin. Diese Bibel ist für mich abgesondert, sie ist mir heilig. Abgesondert. In ihrem Wesen ist sie mir heilig. Wenn die Engel jetzt von Gott singen, dass Gott heilig, heilig, heilig ist, was meinen sie dann damit? Nun, sie meinen wahrscheinlich, es gibt zwei Aspekte von Heiligkeit. Das eine, das hatten wir bei uns in der Schriftlesung, Jesaja 40, Vers 25. Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige? Wem will man Gott vergleichen? Niemandem. Er ist heilig. Es gibt nur einen einzigen Gott. Gott ist in seinem Wesen heilig. Das heißt, er ist abgesondert von allen anderen Wesen. Das bedeutet die Wesensheiligkeit. So, dann gibt es noch eine zweite Art von Heiligkeit, nämlich die Heiligkeit in seiner Moral. Das beschreibt einfach seine Heiligkeit, dass er nichts mit der Sünde zu tun haben kann. Das beschreibt seine Heiligkeit. 1. Johannes 1, Vers 5 ist ein guter Vers dafür. Da lesen wir nämlich, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und das ist der heilige Gott, den wir anbeten. Und das ist der heilige Gott, den diese Engelwesen anbeten. Und wenn du jetzt hier sitzt, ja, und ich will das jetzt ganz, ganz objektiv rüberbringen. Wenn du jetzt hier sitzt und keinen Frieden mit diesem heiligen Gott hast, dann will ich dir noch mal ein paar Verse aus Römer 1 vorlesen. Da lesen wir nämlich, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare wird von ihm geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen wird, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und jetzt nochmal die Frage, wie heilig ist Gott? Er ist so heilig, dass allein seine Schöpfung ausreichen wird, um dich, der du ungläubig bist, ohne Entschuldigung vor ihm dastehen zu lassen. Am Ende wird kein Mensch sagen können, dass er nicht wusste, dass es einen Gott gibt. Kein einziger Mensch. Allein wenn man den Bombardierkäfer betrachtet, wird das schon ausreichen. Weil sowas kann sich kein Mensch ausdenken. Und so schließt diese Szene in Kapitel 6, Vers 4, schaut mal in den Text, mit folgenden Worten. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und auch hier will ich euch jetzt daran erinnern, dass diese Offenbarung Gottes zurückzuführen ist, was den Menschen bekannt war. Und vor allem, weil Jesaja ein heiliger Prophet war, wusste er wahrscheinlich, was er damit anfangen soll. Wir lesen nämlich in 2. Mose 19, Vers 18 folgende Worte, da steht, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer und sein Rauch stieg auf, wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg bebte sehr. Hier stehen also diese zwei im Kontrast miteinander. Einmal das Volk und einmal der Bundesgott, der das Volk aus Ägypten befreit hat und einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Heilig gegen nicht heilig. Mit diesen Symbolen, die Jesaja hier jetzt sieht, erinnert er sich höchstwahrscheinlich sofort an die Gesetzgebung auf dem Sinai, und merkt, da wo vorher ein vergänglicher König war, steht nun der wahre König. Ja, es ist der König der Könige. Es ist der, der die Vollmacht über die Erde hat, der die Geschehnisse auf der Erde lenkt und leitet und niedergeschrieben hat, wie ein Orchester. Gott orchestriert. Er ist derjenige, der von Ewigkeit zu Ewigkeit angebetet wird. Und jetzt kommt die Pointe. Hört mal genau zu. Ich lese einen Vers aus Johannes 12, Vers 41 vor. Dies sprach Jesaja, er redet von diesem Text hier, den wir vor uns haben, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Hier redet der Text in Johannes 12, Vers 41 von Jesus. Das heißt, der, den Jesaja auf dem Thron gesehen hat, war ein Abbild von Gott. Erinnert euch, Visionen zeigen immer das, was den Menschen bekannt war. Und hier offenbart sich Gott selbst in der Form von Jesus, aber im Alten Testament. Jesus war ganz oft im Alten Testament anwesend. Schaut mal allein, nur eine Randnotiz. Es dürfen keine Engel angebetet werden. Das lesen wir in der Offenbarung, wo Johannes sich vor dem Engel niederwerfen will. Da verwehrt ihm der Engel und sagt, nein, nur Gott muss angebetet werden. Jetzt haben wir die Situation im Alten Testament in 4. Mose, wo Bileam sich vor dem Engel des Herrn niederwirft und betet ihn an. Und der Engel des Herrn, er verwehrt es ihm nicht. Das heißt, selbst da war Jesus schon anwesend. Und immer wenn der Engel des Herrn im Alten Testament vorkommt, dann ist es Jesus nur im Alten Testament. Nur kleine Randnotiz. Und hier offenbart sich Gott selbst auf dem Thron in der Form von Jesus, nur nicht als eingeborener Sohn, sondern Jesus im Alten Testament, wie auch immer das aussah. Und jetzt versucht euch mal diese Szene vorzustellen. Jesaja sieht den Herrn auf dem Thron. Und wir dürfen nicht denken, dass es irgendwie so eine dunkle Szene war oder so. Wenn Jesus sich offenbart oder wenn Gott sich offenbart, dann ist es immer angeknüpft an unglaubliche Farbenspiele. Allein wenn wir die anderen Offenbarungen anschauen, in Hesekiel oder in der Offenbarung, dann sehen wir, dass es immer ein unglaubliches Farbenspiel ist, dass es etwas Helles ist, wo die Menschen ja gar nicht richtig hinschauen können. Das heißt, er sieht mit seinen Augen den Herrn. Er sieht diese Engelwesen, er sieht etwas, was seine Worte nicht mal in Worte fassen können. Ja, ist euch aufgefallen, er redet hier und sagt, ich sah den Herrn sitzen auf einem Thron, aber verliert so wenig Worte darüber. Wie kommt das? Er redet mehr über die Engel als über den Herrn, den er auf dem Thron sitzen sieht. Das rührt daher, dass er keine Worte dafür hat, was er da gesehen hat. Es ist einfacher, diese Engel zu beschreiben, die ihn anbeten, als den Herrn selbst, der auf dem Thron sitzt. Das heißt, er sieht. Dann hört er den Donnergesang, den donnerschallenden Gesang der Engel, wie sie hin und her heilig, heilig, heilig singen. Er spürt die Erde beben vom Gesang der Engel. Also er sieht, er hört, er spürt die Erde beben. Und wir merken, er steht da wirklich, so stelle ich mir die Szene vor, mit schlotternden Knien, während er den Herrn sitzt. Und dann riecht er noch den Geruch des Rauches, welcher den Raum erfüllt. Das heißt, alle seine Sinne sind beteiligt an dem, was er da erlebt hat. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber alle seine Sinne haben die Herrlichkeit Gottes wahrgenommen. Und diese Begegnung führt zu einer Reaktion. Das führt uns zum zweiten Punkt, der Mensch reagiert. Schau mal jetzt in den Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Die CSV Hückeswagen übersetzt hier, wehe mir, denn ich bin verloren. Auch die englischen Übersetzungen sagen, I am lost, verloren, tot. Da geht gar nichts mehr. Nach dieser Offenbarung, wo er Gott gesehen hat, geht nichts mehr. Verloren. Und das ist die normalste Reaktion von denen, die auch nur ansatzweise die Herrlichkeit des Herrn erlebt haben. Mose fällt vor sein Angesicht, als er die Herrlichkeit des Herrn vorübergehen sieht. Johannes fällt wie tot auf sein Angesicht, nachdem er den Herrn gesehen hat. Und auch Hesekiel fällt nieder auf sein Angesicht, nachdem er diesen himmlischen Wagen gesehen hat. Und jetzt vergleicht das mal mit den modernen Offenbarungen, wo Menschen Jesus sehen, wie er mit ihnen Volleyball spielt, wo er sie in den Arm nimmt und Söhnchen sagt. Billig Offenbarungen. Wenn wir das mit der Bibel vergleichen, das ist das, was passiert, wenn Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen. Wehe mir, ich bin verloren. Das ist die Reaktion. Und jetzt nennt er auch drei Gründe, warum er verloren ist. Nur eine kurze Beobachtung. Zwei von drei Gründen haben nichts damit zu tun, was er gesehen hat. Achtet mal darauf. Das Erste, was er sagt, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Das ist das Erste, was er sagt. In diesem Moment, wo wir verstehen, dass wir Menschen nicht so heilig sind wie Gott und wo wir verstehen, wer Gott in seinem Wesen wirklich ist, gibt es nur eine Antwort. Wir sind verloren. Und das Zweite, was er sieht, ist, ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Das sind die ersten zwei Gründe, die er nennt. Und die haben nichts damit zu tun, was er sieht direkt, sondern die haben was damit zu tun, was er in sich selbst sieht. Jesaja erkennt angesichts der Heiligkeit Gottes, dass er nicht so heilig ist wie Gott. Und jetzt schaut mal weiter in den Text. Erst der dritte Satz, den er nennt, hat was damit zu tun, was er sieht. Da sagt er dann, denn meine Augen haben den Herrn der Herrscharen gesehen. Erst der dritte Grund hat was damit zu tun, was Jesaja direkt erlebt hat. Und wenn wir verstehen, wer Gott wirklich ist, dann gibt es nur eine Reaktion. Nochmal eine Frage an die Kinder. Habt ihr mal versucht, in die Sonne zu schauen? Ja, ne? Habt ihr das lange ausgehalten? Nein. Und wisst ihr, in diesem Fall ist es genauso wie bei uns Menschen. Wenn wir Gott anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, wisst ihr, wie Gott dann ist? Er ist wie die Sonne. Wenn wir versuchen, in die Sonne zu schauen, dann halten wir das nicht lange aus. Und wenn wir Gottes Wesen erkennen, dann halten wir das nicht lange aus, ehe wir sagen, wir sind verloren. Und das hat Jesaja hier erlebt. Er hat seine Augen haben diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie sehen diesen heiligen König und er erkennt, ich bin unrein. Ich vergehe. Ich bin verloren. Was ist jetzt aber das Problem bei Menschen, die nicht erkennen, dass sie einen Gott benötigen? Ich habe noch ein Bild für euch. Stellt euch mal vor, jetzt haben wir einmal festgestellt, da ist einer, der sieht die Sonne direkt an und er hält es nicht lange aus. Und weil er erkennt, das ist so hell, wenn ich da weiter reinschaue, dann hat das bleibende Schäden. Jetzt stellt euch mal einen Kohleminenmitarbeiter vor. Vor dem Sonnenaufgang geht er in die Kohlemine und arbeitet den ganzen Tag im Dunkeln. Es ist kein Licht vorhanden, alles schwarz, das Gesicht ist schwarz, alles ist dunkel. Und er kommt auch erst nach dem Sonnenuntergang aus der Kohlemine raus, fährt nach Hause. Und es ist immer dunkel, kein Licht. Und jetzt sieht er auf einmal so ein graues Blatt Papier oder so. Wisst ihr, was dieser Kohleminenmitarbeiter denken wird? Er wird denken, das ist das Hellste, was ich je gesehen habe. Weil er immer nur schwarz gesehen hat, immer nur dunkel, immer nur dunkel. Und sobald ein bisschen Licht in sein Leben kommt, wird er denken, wow, das ist das Hellste, was ich je gesehen habe. Wisst ihr, was sein Problem ist? Sein Standard ist ein ganz anderer. Ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, ihr habt die ganze Zeit mein Hemd gesehen und das ist so weiß. Und wenn ich jetzt was wirklich Weißes daneben halten würde, ich weiß nicht, ob man das so sieht, dann wird man sehen, dass dieses Blatt Papier viel weißer ist, oder? Hoffentlich zumindest. Ich hatte es gehofft, dass das klappt. Aber das ist eben darauf zurückzuführen, dass der Standard ein ganz anderer ist. Und wenn wir uns immer nur mit den Dingen vergleichen, die uns bekannt sind, dann schließen wir nicht schlecht ab. Genauso auch bei dem Kohleminenmitarbeiter. Wenn wir Menschen uns selbst getrennt von Gott betrachten, dann werden wir immer so denken wie der Kohleminenmitarbeiter und denken, boah, ist das hell. Wenn wir uns selbst angucken und uns mit anderen vergleichen, wenn ich mich mit Hitler vergleiche, dann werde ich denken, boah, bin ich sündlos. Bin ich ein guter Mensch, weil mein Standard ein ganz anderer ist. Aber wenn wir Gottes Heiligkeit verstehen, wenn wir Gott in seinem Wesen verstehen, dann gibt es nur eine Reaktion, wehe mir, ich vergehe. Und wenn das stimmt, dass Römer, was ich gerade vorgelesen habe, wenn Römer sagt, dass Gottes Wesen in der Natur zu erkennen ist und Jesaja sagt, dass Gottes Herrlichkeit auf der ganzen Erde vorhanden ist, dann bringt dich jeder Tag, den du getrennt von Gott lebst, einen Schritt näher in die Hölle. Jeder Tag. Jeder Tag ist ein neuer Zeuge dafür. Jeder Sonnenaufgang ist ein neuer Zeuge dafür. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn das ein Ungläubiger hört, wie schlimm kann die Hölle schon sein? Da wird die Hölle, da wird die Party abgehen, der Teufel wird da der König sein. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz falsches Verständnis von der Hölle. Und ich will das nur mit einigen wenigen Worten zurechtrücken. Die Bibel beschreibt Gott als verzehrendes Feuer. Ja? Hebräer 12, Vers 29, damit sind wir alle einverstanden. Könnt ihr auch nachschlagen. Und auch in unserem Text wird Gott als heilig, heilig, heilig beschrieben. Und immer wenn Gottes Erscheinungen stattfinden oder Visionen, wo Gott sich selbst offenbart, dann hat es immer was mit Feuer zu tun. Zum Beispiel die bereits erwähnte Stelle aus 2. Mose 19, wo der ganze Sinai rauchte und der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und jetzt lasst uns mal mit diesen wenigen Überlegungen zur Offenbarung 14 gehen. Ich lese die Verse 10 und 11 vor. So wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zorns zubereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Weißt du, was das uns lehrt? Ich will hier jetzt nicht zu viel reindeuten, ja? Aber die Hölle, das können wir festhalten, die Hölle ist nicht so schlimm, weil Gott abwesend ist. Die Hölle ist so schlimm, weil Gott anwesend ist. Habt ihr das mitgehört? Aber sie werden mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Gott selbst ist anwesend und sorgt dafür, dass die Menschen gequält werden. Auf einmal ist die Hölle doch nicht mehr so spaßig. Auf einmal ist der Teufel doch nicht mehr der König. Gott selbst ist der König über alle Dinge. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Ja, wozu will uns der Text auffordern? Es ist ja nicht nur, dass wir uns Wissen anhäufen, sondern es muss sichtbar in unserem Leben werden. Der Text zeigt uns Jesaja als einen Mann, der ein richtiges Bewusstsein vor Gott bekommen hat. Er ist sich seiner Sündhaftigkeit bewusst geworden und ich denke, das ist immer eine gute Anwendung für uns. Und wir müssen lernen, uns in der Gegenwart Gottes zu baden, richtig baden zu gehen in der Gegenwart Gottes, damit jeder Fitzel unserer Unreinheit weggeschwemmt wird. Das hört sich so schön fromm an, aber wie geht das praktisch? Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, ich will Gott mehr kennenlernen und ich will meine Sünde loswerden. Wie geht das praktisch? In Hebräer 4, Vers 12 und 13 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ganz einfach, lies die Bibel. Geh baden in Gottes Gegenwart und lies die Bibel. Wenn du in der Heiligung wachsen willst, dann lies die Bibel. Und wenn du Gottes Stimme hören willst, dann lies die Bibel laut. Es gibt keinen Weg drumherum. Und gerade die jungen Leute, ich kann euch gut nachvollziehen. Ja, ich kenne das, wenn der Prediger gesagt hat, lies die Bibel, dann immer Bibel lesen. Gibt es keinen Weg drumherum? Nein, es gibt keinen einfacheren Weg. Und schau mal, die Logik dahinter ist ganz einfach. Gott hat sein Wort inspiriert. Einverstanden. Gott hat sein Wort inspiriert. Wir lesen sein Wort. Hoffentlich. Das sollten wir tun. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksamer als jedes zweischneidige Schwert. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn wir es lesen? Wenn wir dieses von Gott inspirierte Wort gelesen haben, dann wird der Heilige Geist dieses Wort in uns in Erinnerung rufen. Wenn wir dabei sind zu sündigen oder wenn wir kurz davor sind zu sündigen oder wenn wir auch nur einen negativen Gedanken haben, dann wird der Geist dieses Wort gebrauchen und uns überführen und er wird uns zurechtweisen. Das ist, wie Gott uns sein Wort gegeben hat, wie es in uns funktionieren sollte. Und das beschreibt übrigens geistgeleitet Leben. Es ist kein Hexenwerk. Es ist eigentlich relativ einfach. Und wenn jemand hier ist, der eben noch nicht gläubig ist, dann gilt dieselbe Anwendung auch für dich. Wenn du merkst, dass du nicht gerecht vor Gott bist, dann fordert die Bibel dich ganz einfach auf, Buße zu tun. Und Buße, ich hoffe, das wisst ihr alle, beschreibt diesen Weg, auf dem wir uns befinden, zu verlassen, eine 180-Grad-Kehrtwende zu machen und in die andere Richtung zu gehen. Die Sünde, die wir lieben, liegen zu lassen, uns umzudrehen und zu fragen, Gott, was willst du von mir? Das bedeutet Buße. Ganz einfach. Aber es ist nicht nur Buße, die erforderlich ist, sondern es ist auch Glaube erforderlich. Das sind die zwei Dinge, zu denen uns Jesus auffordert. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Glaube bedeutet, ich will das auch ganz einfach runterbrechen, wenn du aus einem Flugzeug springst, mit nichts außer einem Fallschirm. Es ist schön, du hast diesen Fallschirm. Und in dem Moment, wo du aus dem Flugzeug springst, setzt du deine ganze Hoffnung, die du hast, auf diesen einen Fallschirm, den du mitgenommen hast. Du hängst an diesem Seil. Nichts anderes trägt dich. Das ist Glaube. Die ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen, das ist das Objekt unseres Glaubens. Woran glauben, wäre dann die nächste Frage. Glaube daran, dass dieser heilige Gott, den wir uns angeschaut haben, seinen Sohn am Kreuz geopfert hat. Er hat ihn selbst zerschlagen. Und nur so ist auch sichergestellt, dass die Sünden, die sichtbar werden, wenn wir seine Heiligkeit anschauen, dass sie bezahlt sind, weil eben er selbst für uns bezahlt hat. Gott selbst hat die Sünde bezahlt und das ist auch der einzige Glaube, der dich retten wird. Es gibt keinen anderen Weg. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und wir werden feststellen, dass Jesaja nach seiner Sündenerkenntnis auch ein Schattenbild von dieser Errettung erlebt. Also auch hier wieder, es ist immer noch eine Vision, es ist immer noch ein Abbild von dem, was Jesaja bekannt war. Und das hat er an seinem Leib erlebt. Und das ist der dritte Punkt, zum Dienst korrigiert. Schau mal die Verse 6 und 7 erstmal an. Da flog einer der Seraphim zu mir und der erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Auch das kommt jetzt erstmal rüber wie eine komische Szene, aber ich will dich, wie gesagt, kurz daran erinnern, das, was hier passiert, ist immer noch die Vision. Und es ist immer noch so, dass Gott etwas Bekanntes gebraucht, um etwas Größeres zu veranschaulichen. So wie er sonst immer auf der Bundeslade geruht hat, hat er ihm den großen, erhöhten Thron gezeigt und jetzt zeigt er ihm, wie seine Sünde gesühnt wird. Und diese Reinigung von Infektion, die war den Menschen damals auch schon bekannt und ist überall bekannt. Und der Engel nimmt hier eben eine glühende Kohle, um die Lippen von Jesaja zu reinigen. Aber diese glühende Kohle nimmt er nicht von irgendwo, sondern vom Altar, wo eben auch für Jesaja bekannt das Blut der Tiere vergossen wurde zum Opfern. Und nur eine kleine Anmerkung. Fällt euch auf, wie Gott selbst dafür sorgt? Jesaja hat das nicht irgendwie selbst bewerkstelligt, sondern einer der Engel kommt zu ihm, nimmt eine glühende Kohle, drückt sie auf seine Lippen und sagt, dies hat deine Lippen berührt und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Jetzt können wir hier viel Symbolik reinlesen, aber ich würde es ganz, ganz simpel halten. Ich würde ganz einfach sagen, Gott selbst sorgt dafür, dass die Sünde von Jesaja gesühnt wird. Das ist das, was der Text im Kern aussagen will. Gott selbst sorgt dafür, dass die Sünden von Jesaja gesühnt werden. Und wir wissen heute, dass es genauso bei uns auch im Neuen Testament ist. Ja, wer sorgt denn dafür, dass unsere Ungerechtigkeit gewichen ist und unsere Sünde gesühnt wird? Ich habe den Vers vorhin schon zitiert. Es ist Christus allein. Es ist Gott allein, der das wirkt. 2. Korinther 5, 21, denn er, Gott, hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Da ist nichts, was wir Menschen beitragen können. Gar nichts. Und jetzt mit diesem Gedanken schaut mal in Vers 8. Ja, das ist die Reinigung, die hier veranschaulicht wird. Und Jesaja wurde in dem Moment für den Dienst bereit. Seine Sünden waren tatsächlich gesühnt. Er hat die Vergebung der Sünden erlebt. Aber der Punkt heißt jetzt zum Dienst korrigiert. Und ich will euch jetzt auch erklären, warum. Jetzt schaut mal in Vers 8. Da lesen wir, und ich hörte die Stimme des Herrn und fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Was ist hier jetzt passiert? Wusste Gott etwa nicht, wen er senden soll? Und deswegen fragt er, wen soll ich wohl senden für den Dienst? Oder hat er irgendwie auf eine positive Reaktion gehofft? Jetzt habe ich Jesaja gereinigt und hoffentlich wird er jetzt meinen Dienst verrichten. Warum stellt Gott diese Frage hier? Wir wissen, dass Gott allwissend ist und wir wissen, dass Gott souverän ist. Also ist das hier kein verzweifelter Ausruf, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Sondern mit diesem Ausruf, und das ist so verblüffend, mit diesem Ausruf gibt Gott Jesaja die Möglichkeit zum Dienen. Die Möglichkeit zum Dienen. Das ist etwas ganz anderes. Es ist eigentlich genauso wie bei uns. Nur ein kleiner Vers dazu in Epheser 2. Das ist der Kontext auch, dass wir aus Gnade gerettet sind und nicht aus uns, sondern Gottes Werk ist es. Und dann sagt er in Vers 10, 2 Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu guten Werken. Wir sind nicht zum Selbstzweck errettet. Wir sind errettet damit wir in diesen Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Dasselbe war hier bei Jesaja, dasselbe war auch beim Volk Israel. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Opfer bringt. Jesaja wurde nicht zum Selbstzweck gereinigt. Er wurde nicht gereinigt und konnte sich dann zurücklehnen. Gott hatte große Pläne für Jesaja bereit. Ja, der Rest des Kapitels beschreibt nämlich, was die große Aufgabe von Jesaja sein wird. Und nur eine kleine Frage, wisst ihr, was die große Aufgabe von Jesaja war? Er hat gepredigt, das, was ich heute auch mache. Er war beliebt bei dem Volk, er hatte seinen eigenen Privatesel, er hat Geld ohne Ende gehabt. Es war ganz sicher nicht so. Genau das Gegenteil war der Fall. Sein Dienst war im Grunde genommen zu predigen, bis das Volk verschleppt wird. Predige, niemand wird auf dich hören, aber du sollst trotzdem predigen. Das war sein Dienst. Aber was hat ihn dazu befähigt, diesen Dienst auszuführen? Das ist die große Frage. Was hat ihn dazu befähigt, diesen Dienst auszuführen? Es ist die Größe Gottes und die tiefe Sündenerkenntnis von ihm selbst. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen provokant. Ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn die Heiligen aus der Bibel so gehandelt hätten, wie wir oft heute handeln. Ich meine, stellt euch das mal vor, Jesaja hat diese große Vision, er sieht die Herrlichkeit Gottes, er wird gereinigt und gerecht gesprochen und Gott fragt, wen soll ich senden? Und niemand meldet sich. Er hat diese Größe Gottes erlebt, er hat diese tiefe Sünde in seinem Leben erkannt und Gott fragt, wen soll ich senden? Und alles schweigt. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wisst ihr wieso? Weil das unlogisch ist. Weil wir alle wissen, wenn jemand das wirklich erlebt hat, dann mündet das in einem hingegebenen Dienst. Und wir im Neuen Testament haben etwas noch viel Größeres als Jesaja. Wir haben die Offenbarung Gottes in der Bibel. Wir haben gesehen, was Jesaja noch nicht gesehen hat, nämlich wie Gott selbst Mensch geworden ist. Wir haben gesehen, wie dieser große Gott, der auf dem Thron sitzt, sich selbst erniedrigt hat, wie er selbst Mensch geworden ist, wie er sich selbst am Kreuz hingegeben hat und wie er gestorben ist und wie er begraben wurde und wie er wieder auferstanden ist und an den höchsten Punkt erhöht wurde. Das alles haben wir doch erlebt, oder nicht? Ich hoffe, das haben wir erlebt. Wir wissen das alles und das ist das Größte und Beste und Herrlichste, was je passiert ist. Und ich frage mich, warum quälen wir uns dann so oft, unserem Nächsten zu dienen? Ich meine, die Grundlage ist dieselbe. Es sollte dieselbe sein. Das ist die Grundlage, die uns dazu befähigt, unserem Nächsten zu dienen. Wir klammern uns oft so sehr, meine freie Zeit, mein Geld, mein Urlaubsanspruch, funk mir nicht dazwischen. Jetzt stell dir mal vor, Jesaja hätte so gehandelt. Das würde irgendwie nicht passen, oder? Und deswegen auch der Punkt, wenn wir verstehen, wer Gott ist und wer wir Menschen vor ihm sind, dann ist es unmöglich, ihm nicht zu dienen. Und ihm zu dienen heißt, unserem Nächsten zu dienen, weil wir sind ein Leib. Und ich wünsche mir so für dein Leben, dass das wahr wird. In Römer 6, Vers 22 steht, jetzt aber von der Sünde freigemacht. Ja, wir sind von der Sünde freigemacht, wenn wir gläubig sind. Aber nicht nur von der Sünde freigemacht, sondern der Vers geht noch weiter. Und Gott zu Sklaven geworden. Wir sind immer Sklaven. Die Frage ist nur, von wem sind wir die Sklaven? Wenn wir wiedergeboren sind, dann sind wir freigemacht von der Sünde. Aber dann sind wir ihm zu Sklaven geworden. Und wir haben als Frucht die Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber das ewige Leben. Und so wünsche ich mir für uns alle und besonders für dein Leben, dass du mehr und mehr verstehst, wer Gott ist, dass eben Gott es ist, der auf dem Thron sitzt. Und dass nicht die Umstände dein Leben beherrschen, dass nicht der Krieg in der Ukraine dein Leben beherrscht, dass auch keine Gaspreise dein Leben beherrschen, dass diese ganzen Dinge, die uns so viel Sorgen bereiten, nicht unser Leben beherrschen, dass keine beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Umstände dein Leben beherrschen. Fällt es mir leicht, das zu sagen? Ich muss zugeben, ja, natürlich fällt mir das leicht, das zu sagen. Eben weil ich so jung bin, weil ich noch nicht so viel erlebt habe in meinem Leben. Aber woran kann ich das denn festmachen? An diesem Text. Ganz einfach, an diesem Text kann ich das festmachen. Gott ist es, der auf dem Thron sitzt. Das sind nicht meine Worte, es sind Worte des lebendigen Gottes. Er ist der König aller Könige, er ist heilig, heilig, heilig und wir sind nicht heilig. Aber er hat uns als seine Diener befreit. Und ich habe euch heute versprochen, was das Ziel der Predigt war. Ich hoffe, ich habe es eingehalten. Ein richtiges Verständnis von Gott und Mensch führt zu hingebungsvollem Dienst. Wir haben das Ziel erreicht, indem wir gemeinsam mit Jesaja aus den Umständen dieser Welt einen Blick hinter den Vorhang geworfen haben. Dabei haben wir die Majestät Gottes gesehen. Wir haben gesehen, dass Gott regiert. Wir haben gesehen, dass Gott orchestriert. Und als Antwort auf diese Majestät haben wir die Reaktion von Jesaja betrachtet und festgestellt, dass ein Mensch immer reagiert. Und im letzten Punkt haben wir gesehen, dass Jesaja inmitten von dieser unglaublichen Vision von seiner Sünde gereinigt wurde, aber nicht zum Selbstzweck, sondern zu hingebungsvollem Dienst für den König aller Könige, zum Dienst korrigiert. Und so will ich dich ermutigen, dass du dich nicht von deinen Umständen beherrschen lässt, sondern dass du in die Gegenwart Gottes kommst, ihn mehr und besser kennenlernst, durch sein Wort verstehst, wie heilig er wirklich ist, dass er der König der Könige ist. Und ich will dich ermutigen, dass du angesichts dieser Heiligkeit Gottes deine ganze Hoffnung auf ihn wirfst und dein Leben in den Dienst von diesem wunderbaren König stellst. Amen.